Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Jens Riva.
Hallo und ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Abend.
Was tun, wenn das Spiel nicht so läuft wie erhofft und sich plötzlich die Chance bietet, Spieler auszutauschen? Nein, wir sind noch nicht beim neuen Bundestrainer Klopp. Dazu kommen wir gleich. Erstmal aufs politische Spielfeld und der Personalrochade in Berlin. Dabei geht es um den Schutz für die wichtigste Figur. So soll direkt an der Seite von Merz erstmals eine Frau diese zentrale Aufgabe übernehmen. Gesundheitsministerin Wagen wird Chefin des Kanzleramtes. Ihr bisheriges Amt wiederum geht an Carsten Linnemann, derzeit noch Generalsekretär der CDU, der den Satz einfach mal machen geprägt hat. Ins Kanzleramt holt Friedrich Merz außerdem den 33-jährigen Philipp Amthor, aber damit ist das Wechselspiel immer noch nicht beendet. Torben Lehning.
Sommerpause ade. Nicht nur im Regierungsviertel werden jetzt größere Umbauten durchgeführt. Nach Rücktritt von Fraktionschef Spahn baut Bundeskanzler Merz auch sein Kabinett um und stellt am Morgen offiziell mehrere Neubesetzungen vor. Gesundheitsministerin Wagen soll jetzt Kanzleramtschefin werden.
Nina Wagen ist zudem eine harte Verhandlerin. Das haben alle gemerkt, die mit ihr in den letzten Monaten zu tun hatten. Sie ist durchsetzungsstark und sie ist auch in den sicherheitspolitischen Themen zu Hause, die ja hier im Haus auch koordiniert werden.
Wagen gilt in der Union als solide Managerin der Pflege- und Krankenkassenreform, wird außerhalb der Union für Kürzungen im Sozialbereich kritisiert. Jetzt soll sie erste Strippenzieherin im Kanzleramt werden.
Ich freue mich, den Reformkurs, den wir jetzt begonnen und gut auf den Weg gebracht haben, der Bundesregierung weiter voranzutreiben, mitzugestalten.
CDU-Generalsekretär Linnemann soll Wagen als Gesundheitsminister folgen. Er gilt als Befürworter von tiefgreifenden Umbauten im Gesundheitssystem, will etwa 10 statt 90 gesetzliche Krankenkassen. Die Anspannung sichtbar groß.
Mir ist bewusst, dass es eine große Aufgabe ist. Und deshalb, ja, gehe ich auch mit Demut diese Aufgabe an.
Vor einem Jahr noch hatte Linnemann versucht zu erklären, warum er bei der ursprünglichen Kabinettsbildung nicht für das Ministeramt in Frage gekommen sei.
Wenn Sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat er damit zu tun?
Philipp Amthor soll wiederum als Staatsminister für Bund-Länder-Angelegenheiten ins Kanzleramt wechseln. Der Bundeskanzler schafft Fakten. Doch bei so viel Personalbaustellen kommen nicht mehr alle mit.
Die Verschieberei kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen.
Und warum nicht?
Das ist mir einen zu hoch.
Ja, ich bin damit einverstanden. Na gut, ich weiß halt nur noch nicht, wer was macht.
Ob man jetzt dann alles austauschen muss oder so vieles, ist natürlich fraglich letztendlich halt, ne?
Und der Umbau? Geht wohl weiter. Offenbar steht auch Verkehrsminister Schnieder vor dem Aus. Dieser teilte nach ARD-Informationen am Morgen ausgewählten Unionskollegen per SMS mit. Merz habe ihn entlassen. Einen Nachfolger präsentiert der Kanzler heute, beim morgendlichen Statement aber nicht. Wohl auch, weil des Kanzlers Favorit für den Posten der Bundestagsabgeordnete Fritz Günzler erst zu und dann wieder abgesagt haben soll. So erklärt der Kanzler vage.
Es wird weitere Veränderungen im Bundeskabinett geben, aber diese Entscheidungen brauchen nicht zuletzt angesichts der Sommerpause noch ein paar Tage und vielleicht auch mehr Zeit.
Zur Personalie Schnieder sagt Merz nichts. Nachfragen nicht erlaubt. Politikwissenschaftler Höhne zeigt sich irritiert ob der Kommunikation des Kanzlers.
Sicherlich ist ein Kanzler, der Political Leadership aufzeigen möchte, also Führungsstärke demonstrieren möchte. Nur was nützt die Führungsstärke, wenn man eine Richtung vorgibt und danach man nicht in diese Richtung marschieren kann?
Bei Unionspolitikern wirft das Fragen auf.
Bin aber natürlich auch persönlich gespannt, wie das Bundeskabinett aus der Sommerpause heraus starten wird.
Nicht nur die Nachbesetzung des Verkehrsministers bleibt vorerst ungewiss. Sucht die CDU doch auch eine Nachfolge von Linnemann als Generalsekretär. Der Umbau im Regierungsviertel ist noch nicht abgeschlossen.
Tja, damit ist auch heute der Leiter unseres Hauptstadtstudios, Markus Preis, wieder gefragt. Markus, wie kann es sein, dass ein offenbar geplanter Ministeraustausch dermaßen schief geht?
Ja, ganz banal lag es heute daran, dass man keinen Nachfolger hatte, aber eben dem Verkehrsminister offenbar schon gesagt, dass er gehen soll. So ist das heute hier in Berlin jedenfalls zu hören. Eine nächtliche SMS von Fritz Günzler, dem geplanten Nachfolger, hat dazu geführt, dass dem Kanzler da heute der dritte Mann fehlt. Und das, obwohl es in seinem Umfeld ja immer wieder heißt, das werde alles sehr genau durchdacht und vertraulich besprochen. Man lasse sich Zeit und werde erst informieren, wenn eben alles in trockenen Tüchern sei. Genau das ist hier ganz offensichtlich nicht geschehen. Merz war unzufrieden mit der Bilanz von Verkehrsminister Schnieder. Aber trotzdem hat er offenbar keine möglichen Nachfolger im Auge, hat jetzt offenbar sehr spontan gesucht. Und da fragt man sich dann schon, müsste ein Kanzler denn nicht sowieso aktiv werden, wenn er solche Probleme in so einem wichtigen Bereich sieht? Oder warum macht er das erst, wenn ihm der Rücktritt von Jens Spahn letztlich einen Anlass bietet?
Tja, man fragt sich auch, wenn eine Kabinettsumbildung so schwierig ist, warum hat man nicht einfach den Fraktionsvorsitz neu besetzt und es dann dabei belassen?
Das ist eine Frage, die sich hier mittlerweile viele stellen, vielleicht sogar Friedrich Merz selbst. Denn bisher wirken die personellen Wechsel über den reinen Fraktionsvorsitz hinaus keineswegs wie ein großer Befreiungsschlag. Und Politik ist ja immer auch Kommunikation Richtung Wähler. Welche Botschaft sende ich? Und da fehlt bei einigen viel die Strategie. Also auch wenn man sich jetzt die neu besetzten Posten mal genauer anguckt, was bringen die wirklich mit, was die Fraktion oder das Kanzleramt oder das Gesundheitsministerium deutlich besser machen würde? Was wäre da ein Gamechanger? Und da haben viele keine klare Antwort drauf. Insgesamt könnte man sagen, Merz hat jetzt mehr loyale Vertraute um sich, aber eben auch zu einem hohen Preis. Denn die Umbildung, die widerspricht auch der Botschaft, die Merz in den letzten Wochen fast mantraartig wiederholt hat. Nämlich, dass die Regierung einen holprigen Start hatte, es jetzt aber besser läuft. Das fällt natürlich schwerer zu glauben, wenn Merz jetzt selbst seine eigenen Minister wechselt.
Tja, mehr loyale Vertraute, sagst du. Aber steht die Unionsfraktion denn noch uneingeschränkt hinter Merz?
Uneingeschränkt, das weiß ich jetzt nicht. In der Mehrzahl aber sicher schon. Da steht man hinter dem Kanzler einfach, weil man ja auch eine gemeinsame Regierungsaufgabe hat und auch erfolgreich sein will. Aber das bedeutet nicht, dass es da jetzt nicht auch langsam viel Kritik gibt. Da wird zum einen der menschlich schwierige Umgang von Merz mit Jens Spahn, aber eben heute auch mit Patrick Schnieder kritisiert. Da gibt es Kritik, dass statt des großen Wurfs jetzt alles scheibchenweise die Namen an die Öffentlichkeit kommen. Und da wird auch kritisiert, dass Merz mit den Veränderungen womöglich ein gut ausbalanciertes Gefüge durcheinander bringt, in dem ja auch einzelne Bundesländer einen Platz haben und eben auch sehr selbstbewusst einfordern.
Dankeschön, Markus Preis, fürs Sortieren und Einordnen. Und auch beim Deutschen Fußballbund wird ausgewechselt, weil die bisher Verantwortlichen ihren Job eher mau als meisterlich gemacht haben. Nach dem frühen WM-Aus soll er nun neue Energie und frische Ideen liefern, Jürgen Klopp. Von vielen Fans war er schon lange vehement als Trainer der Nationalelf gefordert worden. Nun wird er tatsächlich als Trainer des FC Liverpool, nannte er sich The Normal One. Heute wurde er nun vorgestellt und eins ist klar, nicht Normales, sondern scheinbar Unmögliches soll er vollbringen. Joscha Bartlitz berichtet.
Vom großen Trubel um Jürgen Klopp ist in Glatten im Schwarzwald heute nichts zu spüren. Die 2.500 Einwohnergemeinde, das Heimatdorf des neuen Fußball-Bundestrainers. Doch auch für sie hier ist das ein ganz besonderer Tag.
Sehr geil. Einer von uns hier aus Glatten, sehr begeistert, besser geht's gar nicht.
Dass jemand aus so einem kleinen Ort wie Glatten jetzt so populär ist. Er war ja vorher schon populär, aber jetzt mega.
In Glatten ist er schon so mäßig eine Legende. Also immer wenn so irgendwo Jürgen Klopp fällt und man aus Glatten kommt, fühlt man sich so ein bisschen repräsentiert.
Sein Vater war ein Freund von uns und wir sind einfach stolz, dass unser Jürgen das so weit geschafft hat.
Und seine Wurzeln beim SV Glatten, die hat der Jürgen nicht vergessen. In Frankfurt wird der 59-Jährige am Mittag beim DFB als Bundestrainer präsentiert. Vertrag bis zur WM 2030.
Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen. Und was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass einem da so ein bisschen ein Film abläuft, ein bisschen was durch den Kopf geht. Wo ging alles los? Wo kommt man her?
So richtig beginnt seine Fußballerkarriere dann bei Mainz 05. Erst als Spieler, dann als Trainer. Unter ihm schafft der Verein sensationell den Aufstieg in die erste Bundesliga.
Wir sind in der ersten Liga!
Mit dem BVB holt er anschließend zwei Meisterschaften und den Pokalsieg und wird dann in Liverpool zum Weltstar. Sammelt reihenweise Titel, gewinnt unter anderem die Champions League. Gleich zweimal wird er zum Welttrainer gekürt.
Wow. Dass er natürlich jetzt keinen Verein trainiert und zur Verfügung steht in dem Moment. Ist natürlich ein Glücksfall. Ob er den deutschen Fußball rettet, das wird man sehen. Er wird mit Sicherheit neuen Schwung reinbringen.
Und den braucht der deutsche Fußball auch so dringend nach dem schwachen Abschneiden der deutschen Elf bei den vergangenen Turnieren. Klopps Stichwort lautet Leidenschaft.
Ich möchte auch mit der Nationalmannschaft etwas schaffen, dass die Leute nach dem Spiel nach Hause gehen und denken, wow, das war wirklich cool.
Dafür wurden Klopps Verträge als globaler Fußballchef bei Red Bull aufgelöst, gegen die Zahlung von 1 Million Euro an eine Konzernstiftung und 3 Länderspiele in Leipzig. Für den DFB war er der Wunschkandidat.
Wir haben ihn wahrgenommen als jemand, der voller Energie ist, der große Lust hat auf diese Aufgabe.
Zudem holt der DFB auch Per Mertesacker neu dazu. Er wird ab Januar neuer Sportgeschäftsführer. Vor allem aber soll Jürgen Klopp beim DFB vieles hinterfragen.
Wir wollen tatsächlich jeden Stein umdrehen. Es werden Spieler Möglichkeiten bekommen, die jetzt möglicherweise gerade noch gar nicht damit rechnen.
Für den Umbruch bittet Klopp heute um Geduld und setzt auch gegenüber den Medien noch ein klares Zeichen.
Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Um es klar zu machen.
Jürgen Klopp kann bekanntlich auch unbequem und soll nun den deutschen Fußball neu ausrichten. Er, der neue Bundestrainer aus dem kleinen Örtchen Glatten.
Da fragen wir nach bei Tom Bartels, der die Nationalmannschaft seit Jahren kennt und viele Spiele des Teams auch für die ARD kommentiert hat. Tom, viele erwarten jetzt von Jürgen Klopp, mit Freude offensiv spielen zu lassen, den Großen wieder Angst machen und das möglichst schon im Herbst. Geht das überhaupt?
Ja, Jürgen Klopp traut das der Mannschaft auf jeden Fall zu. Er hat ja klar gesagt, dass die Mannschaft mehr kann, als sie bei der WM gezeigt hat. Ich glaube nicht, dass sie offensiver spielen muss. Das weiß auch Jürgen Klopp. Erstmal ist wichtig, nicht permanent Gegentore zu bekommen, denn das war eine große Schwachstelle und sie wird intensiver spielen müssen. Viel intensiver in die Zweikämpfe fliegen, das ist das, was der Fußballfan, was auch wir erwartet haben. Und ich denke, dafür ist Jürgen Klopp genau der richtige Mann, um das aus dieser Mannschaft, die er dann nominieren wird, wieder rauszuholen.
Nun haben die DFB-Verantwortlichen nach dem frühen WM aus der Nationalelf einen neuen Trainer präsentiert. Aber sie selbst, sie bleiben ja. Was ist denn mit ihrer eigenen Verantwortung?
Ja gut, also Per Mertesacker kommt noch dazu als Geschäftsführer, aber ich halte nichts davon zu sagen, wir brauchen jetzt eine Rücktrittswelle. Warum auch? Die Männernationalmannschaft hat nicht gut gespielt. Da ist jetzt das Trainerteam verändert und jetzt geht es darum, dass diese Mannschaft in die Spur kommt. Ansonsten erwarte ich, weil das kam eben in der PK vor, es muss jeder Stein umgedreht werden. Ja, es muss permanent jeder Stein umgedreht werden. Das ist ja passiert nach 2018, auch nach 2022 und das ist der Weg. Es ist ein langfristiger Weg und man hat ja schon viel verändert im Jugend-, im Kinderfußball. Und da sollte Jürgen Schritt die nächsten Schritte weitergehen. Aber es muss sicherlich nicht alles verändert werden. Es müssen auch nicht 8 Leute zurücktreten, aus meiner Sicht.
Tja, okay, aber Klopp war schon lange der absolute Wunschkandidat, nicht nur des DFB, aber er bringt eben auch seinen langjährigen Berater mit. Dominiert Klopp damit jetzt schon den Deutschen Fußballbund?
Ja, also die Männernationalmannschaft sicher, sonst wäre er nicht gekommen. Er braucht aber auch den Wohlfühlmoment, den hat er mit Marc Hosicke und mit seinem Trainerteam. Das halte ich aber auch für einen total normalen Prozess, dass er jemanden braucht, mit dem er sich spiegeln kann, einen Sparringspartner, mit dem er sich austauscht, auf dessen Feedback er großen, großen Wert legt. Er hat ihn ja jahrelang beraten und ich denke, das ist völlig in Ordnung, dass er den mitbringt. Wenn es der Sache dient und Deutschland wieder besseren Fußball spielt, dann hat Jürgen Klopp und hat der DFB alles richtig gemacht, auch mit diesen Personalien.
Tja, und vor dem besseren Fußballspielen sprach Jürgen Klopp heute über das, was er vorhat. Und vor allen Dingen gab es zuerst eine Medienschelte. Wie ist die, wir haben es eben im Stück schon kurz gesehen, wie ist die bei dir angekommen?
Ach, ich weiß nicht, ob es eine Medienschelte war. Klar, er war da sehr kritisch, aber er sollte sich vielleicht noch mal in Erinnerung rufen. Er war gerade auch Teil eines Mediums bei der WM, hat ja mit dem Wort noch für Furore gesorgt. Ich meine, was machen Medien? Das weiß Jürgen Klopp auch. Er hat selbst kritisiert, als er dort als Experte stand. Und das ist auch unsere Aufgabe. Medien sagen, was ist. Wenn es gut ist, wird es gelobt, wird es in den Himmel gelobt. Wenn es schlecht ist, sagen Medien, es war nicht gut. Und offensichtlich war diese WM nicht gut. Und genauso wurde sie aus meiner Sicht bewertet. Das gilt für Jürgen Klopp genauso.
Danke dir für deine Einschätzung, Tom Bartels. Und wir schauen in den Südwesten Europas. Da breiten sich die Feuer immer weiter aus. Und das, obwohl auch Löschflugzeuge aus einer EU-Flotte bereits mithelfen bei der Brandbekämpfung. In Spanien hat die Regierung rund um Madrid nun den nationalen Notstand ausgerufen. Das ist nicht nur ein Zeichen der Dramatik der Lage, sondern ermöglicht auch mehr Geld für die Brandbekämpfung zu bekommen. Bei Bordeaux in Frankreich hat sich das Feuer inzwischen auf einer Fläche ausgedehnt, die fast so groß ist wie die von Paris. Michael Strempel beginnt seinen Überblick in Spanien.
Gewaltige Rauchwolken türmen sich über den Bergen in Zentralspanien. Immer wieder entstehen in der Region Ávila und im benachbarten Großraum Madrid neue Brandherde. Die spanische Regierung hat deshalb den Notstand für diese Regionen ausgerufen. Die Feuerwehr kämpft an etlichen Fronten einen verzweifelten Kampf gegen einen übermächtigen Gegner. Immer mehr Menschen sind gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Ich fahre in den Nachbarort, da haben wir Familie. Spüren Sie viel Verunsicherung? Was soll ich sagen? Ich habe Haus und Geschäft zurückgelassen. Für diejenigen, die nicht wissen, wohin, sind Notunterkünfte eingerichtet worden. Die meisten hier konnten nur das Nötigste zusammenpacken, bevor sie hergebracht wurden. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Dass ganze Dörfer geräumt werden müssen. Manchmal hört man in den Nachrichten von der Räumung kleiner Dörfer, aber jetzt sind es auch größere Dörfer. Das ist besorgniserregend. Nicht nur in Spanien, auch im benachbarten Frankreich breiten sich immer mehr Waldbrände aus, vor allem im Südwesten bei Bordeaux. Im beliebten Urlaubsgebiet um die Halbinsel Cap Ferret wird die Situation immer dramatischer. Die Feuer sind außer Kontrolle. Sie fressen sich weiter zu den Wohngebieten vor. Campingplätze wurden geräumt. Ausgebrochene Pferde fliehen in Panik. Seit heute Morgen werden Ausflugsboote zu Rettungsbooten umfunktioniert, um Touristen in Sicherheit zu bringen. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen und wissen nicht, ob sie dahin zurückkehren können. Wir haben alle etwas Angst, da bin ich nicht alleine. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben, man darf nie die Hoffnung aufgeben. Frankreich hat Hilfe aus anderen EU-Ländern angefordert. Im Rahmen eines gegenseitigen Unterstützungsprogramms schicken Schweden, Zypern und Tschechien Löschflugzeuge und Helikopter. Die Feuerwehrleute kämpfen rund um die Uhr bis zur völligen Erschöpfung. Es macht uns traurig. Wir fühlen uns hilflos, obwohl wir tun, was wir können. Es ist so traurig. Bisher ist nicht abzusehen, wann die Flammen unter Kontrolle sein könnten. Eine weitere Nacht der Angst steht den Menschen bevor.
Und mitten im betroffenen Gebiet in Frankreich, in der Nähe von Bordeaux in Cestas, verfolgt Kai Rienecker die Entwicklungen. Kai, bekommt die Feuerwehr die Brände denn so langsam in den Griff?
Nein, im Moment noch nicht. Das kann man noch nicht sagen, dass sie im Griff haben. Wir mussten uns hier erst einmal in ein Restaurant flüchten, nachdem hier die Blitze bei uns eingeschlagen sind. Das ist zumindest die leicht positive Nachricht, die es hier heute Abend gibt. Es gibt ein Gewitter, das hier aufzieht, das hoffentlich ein bisschen Regen hier runterbringen wird. Wir haben bisher vor allen Dingen Blitze festgestellt. Und was wir vorher hier gesehen haben am Abend, es ist sehr, sehr dunkel, sehr früh geworden. Wir haben hier wirklich auch einen Ascheregen gehabt. Und diese riesengroße Rauchwolke, die zieht gerade weiter Richtung Bordeaux. Und das sind natürlich noch mal ganz andere Dimensionen dann, wenn es diese Millionen Großmetropole erreicht. Deswegen hat der Premierminister auch eine Krisensitzung in diesen Minuten einberufen und Präsident Macron angekündigt, dass nun auch die Armee herangezogen werden soll.
Danke dir, Kai, für diese Eindrücke. Und auch in Spanien kämpfen die Menschen gegen das Feuer. Christina Böker erlebt das gerade in der Region Madrid. Christina, die hat ja den Notstand ausgerufen. Ist die Lage denn nach wie vor unübersichtlich?
Auch hier gibt es bisher immer noch, Entschuldigung, auch hier gibt es immer noch keine Entwarnung, denn hier brennen einfach auch die Feuer in dieser Region Madrid, das ist quasi das Bundesland Madrid, weiter unkontrolliert und lassen sich bisher eben auch nicht unter Kontrolle bringen. Es sind bis zu 30.000 Menschen, mussten ihre Häuser verlassen. Wir sind durch verlassene Ortschaften heute Nachmittag gefahren, das war schon fast ein bisschen spooky. Da waren Einsatzkräfte zu sehen, wie jetzt auch hier hinter mir an diesem zentralen Punkt, von wo aus dann die Straßen gesperrt sind, wo nur noch die Einsatzkräfte durften. Und hier ist zum Beispiel in diesem Ort eine Notunterkunft, wo die Menschen jetzt drauf warten, wieder zurückgehen zu können. Aber sie wissen natürlich überhaupt nicht, was sie erwartet. Das ist ja schon eine dramatische Situation, auch eine große Anspannung psychologisch für diese Menschen, die hier in den Notunterkünften warten. Die Brände hier sind nah. Es ist eine große Feuerfront aus eigentlich zwei Feuern. Deshalb ist es so dramatisch. Man hat eine klitzekleine Hoffnung, dass heute Nacht der heftige Wind, den man hier vielleicht auch sieht, ein bisschen abflaut, sich dreht und die Temperaturen runtergehen. Zum ersten Mal seit 2 Monaten sind normale Temperaturen in Madrid angekündigt. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber bisher ist die Lage noch sehr ernst.
Christina, danke schön nach Villamanta. Es gibt eine neue Verbindung zwischen den USA und Kanada. Klingt nach einer erstaunlichen Nachricht in diesen Zeiten, denn die USA unter Präsident Trump gelten politisch nicht gerade als Brückenbauer. Trump hatte ja sogar gedroht, Kanada solle zum 51. Bundesstaat der USA werden und immer wieder Strafzölle verhängt. Zuletzt am Montag unter anderem auf Eishockeyschläger. Benannt ist diese neue Brücke zwischen dem kanadischen Windsor und Detroit in den USA übrigens nach einem kanadischen Eishockeyspieler, der in Detroit gespielt hat. Eigentlich ein schönes Symbol. Benjamin Best berichtet.
Oh Canada, die kanadische Nationalhymne. Nach 8 Jahren Bauzeit wird die Gordie Howe-Brücke zwischen Kanada und den USA feierlich eröffnet. Ein Milliardenprojekt und eigentlich ein Symbol für die traditionell enge Partnerschaft beider Nachbarländer. Doch das Verhältnis ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht. Erst vor wenigen Tagen kündigte US-Präsident Donald Trump neue Zölle in Höhe von 50% auf viele kanadische Waren an. Das ist eine Reaktion darauf, wie Kanada unsere Landwirte und unsere Bürger behandelt hat. Kanada war jahrelang unerbittlich gegen uns. Nach Trumps Zollankündigung werden Vertreter der US-Regierung zur Eröffnungsfeier offiziell ausgeladen. Kanadas Premierminister Mark Carney hält an Verhandlungen über ein Handelsabkommen weiter fest, kündigt aber Widerstand an. Unabhängig vom Ausgang dieser Gespräche wird Kanada alles tun, um unsere Wirtschaft zu stärken und unsere Familien, Arbeitnehmer, Landwirte und Unternehmen zu schützen. Experten sprechen von einem historischen Bruch in den Beziehungen beider Länder. Für Donald Trump zählt nur der Vorteil der Vereinigten Staaten. Dass am Ende beide Seiten von einem Handelsabkommen profitieren könnten, interessiert ihn nicht. Kanada sieht er inzwischen fast als Gegner. Die Brücke verbindet die kanadische Stadt Windsor mit Detroit im US-Bundesstaat Michigan. Einer der wichtigsten Industrie- und Handelskorridore Nordamerikas. Neue Zölle würden Unternehmen auf beiden Seiten treffen. Michigan trifft es härter als jeden anderen Bundesstaat, weil unsere Wirtschaft stark von der Industrie, insbesondere der Autoindustrie und von der Landwirtschaft geprägt ist. Auch die Brücke wurde Teil des Handelsstreits. Kurz vor der Eröffnung erzwang Trump Nachverhandlungen über die künftigen Mauteinnahmen. Präsident Trump verlangt einen Anteil an den Mauteinnahmen einer Brücke, die die USA nicht mitfinanziert haben. Das ist eine der empörendsten Entscheidungen seiner Amtszeit gegenüber Kanada. Die neue Gordie Howe-Brücke wird künftig Millionen Menschen verbinden und Warenverkehr ermöglichen. Während die Wirtschaft beider Länder immer noch eng verflochten ist, vertieft sich der politische Graben zwischen Kanada und den USA weiter.
Und Kanada ist auch unter den 60 Handelspartnern der USA, gegen die Trump nun nach dem Auslaufen eines globalen Aufschlags von 10% neue Zölle verhängt. Und zwar von bis zu 12,5%. Das trifft auch die EU. Und da fragen wir direkt nach in Washington bei Sarah Schmidt. Sarah, was hat es mit diesen neuen Zöllen nun auf sich?
Ja, diese Zölle haben eine Vorgeschichte. Sie sind quasi die Ersatzlösung einer Ersatzlösung. Das Ganze ging letztes Jahr los, als Donald Trump Zölle verhängt hat. Die hat der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, einkassiert mit der Begründung, Trump habe seine Kompetenzen überschritten, weil er sich bei den Zöllen auf ein Notstandsgesetz berufen hatte. Was hat die Trump-Regierung gemacht? Ersatzlösung 1, sich ein neues Gesetz herausgesucht und darauf auf dieser Basis Zölle verhängt. Da gab es eine Deadline, die lief letzte Nacht aus. Und insofern dachten wir schon, da könnte was drohen. Also jetzt Ersatzlösung 2. Man hat eine neue Begründung, die da lautet, dass die Handelspartner, die jetzt ins Visier genommen wurden, angeblich laut Trump-Regierung nicht genug gegen Zwangsarbeit tun. Trump nutzt Zölle immer wieder als Instrument, was den Handel angeht, aber auch als politisches Druckmittel. Das hat sich jetzt heute noch mal gezeigt. Die EU-Kommission hatte gestern eine Milliarden-Dollar-Strafe gegen den Mutterkonzern von Google verhängt. Und das ärgert Donald Trump offenbar sehr. Da hat er heute gepostet, er denkt darüber nach, jetzt neue Zölle, nochmal zusätzliche Zölle gegen die EU zu verhängen. Aber das ist bisher ein Plan und nur eine Ankündigung. Bei Donald Trump weiß man ja nie.
Sarah, und wie schätzt du das ein? Trauen die Menschen in den USA Donald Trump zu, die wirtschaftliche Lage des Landes, etwa auch durch Strafzölle eben, gegen andere zu verbessern?
Da sagen die Umfragen recht eindeutig nein. Die Wählerinnen und Wähler, die da befragt werden, die glauben eben nicht, dass die Zölle die wirtschaftliche Lage der USA verbessern, sondern im Gegenteil, sie glauben, dass die Zölle das Leben der Amerikanerinnen und Amerikaner teurer machen. Und das zeigen auch Analysen. Die Amerikanerinnen und Amerikaner sind diejenigen, die die Zölle zum größten Teil bezahlen. Und das ist auch etwas, was ich in persönlichen Gesprächen hier oft höre. Am Anfang waren die Leute noch optimistisch und haben gesagt, Trump ist ein Businessman, der weiß, was er tut. Und dieses Image, das bröckelt aber immer mehr.
Dankeschön nach Washington, Sarah. Ja, und was heute noch wichtig war, dazu jetzt die Nachrichten von dir, Jens.
Die Ukraine hat Russland erneut mit hunderten Drohnen angegriffen. Ziel waren unter anderem Logistikzentren des größten russischen Online-Versandhändlers Wildberries, wie hier bei St. Petersburg. Die ukrainischen Streitkräfte wollen nach eigenen Angaben damit die russische Militärlogistik schwächen. Derweil hat Russland zivile Ziele in Slowjansk, Kiew und Saporischschja angegriffen. Mindestens 15 Menschen starben. Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Rumänien unterdessen eine Drohne in seinem Luftraum mit Kampfjets abgeschossen. Das erklärten Militärvertreter des NATO-Landes in Bukarest. Die Videoplattform TikTok tut nach Ansicht der EU-Kommission nicht genug für den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die Kontoeinstellungen für Minderjährige setzten sie weiterhin Risiken wie unerwünschte Kontaktaufnahmen, Cybermobbing oder ausbeuterisches Verhalten aus, so die EU-Kommission. Sie forderte TikTok daher zu Änderungen auf. Sollte der chinesische Betreiber dem nicht nachkommen, könnte dies eine Geldbuße von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes nach sich ziehen. Die Krise der deutschen Automobilwirtschaft verschärft sich weiter. Volkswagen hat im zweiten Quartal einen erneuten Gewinneinbruch verzeichnet und knapp 33% weniger verdient. Der Gewinn sank im zweiten Quartal auf rund 1,5 Milliarden Euro. Im selben Quartal des Vorjahres waren es noch rund 2,3 Milliarden Euro. VW lieferte aber noch gut 2 Millionen Fahrzeuge aus. Auf dem wichtigen Markt in China sackten die Verkäufe allerdings um mehr als ein Drittel ab. Bei der Tour de France ist der slowenische Radsportstar Tadej Pogacar dem Gesamtsieg einen Schritt näher gekommen. Auf der 19. Etappe von Gap nach Alpe d'Huez stellte er einen neuen Etappenrekord beim Erklimmen der gefürchteten 21 Serpentinen auf. Der im gelben Trikot fahrende Pogacar bewältigte den Alpenanstieg knapp anderthalb Minuten schneller als der bisherige Rekordhalter. Der Gesamtsieg ist Pogacar nun kaum noch zu nehmen.
So, versetzen wir uns mal kurz in eine Situation, in der wir Hilfe brauchen. Ein vermeintlich auswegloser Moment oder auch eine sehr düstere Umgebung. Für manche kann Hoffnung dann von dort kommen, wo andere sie am wenigsten erwarten, durch himmlischen Beistand etwa. Und das nicht nur über, sondern auch unterirdisch. Und so sorgt ein Seelsorger in einer Großstadt ausgerechnet dort für Licht, wo viele ihn wohl kaum vermuten würden. Alf Meyer war für uns mittendrin in oder vielmehr unter München.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Eine Segnung an einem besonderen Ort. 45 Meter unter der Erde wird die Grundsteinlegung für die S-Bahn-Station Marienhof gefeiert. Florian Wagner ist Gemeindereferent und als katholischer Seelsorger zuständig für die vielen Menschen, die auf einer gewaltigen Baustelle tief unter der Münchner City arbeiten.
Es ist nicht jeder Tag, es ist nicht gleich. Es ist jeden Tag anders. Immer wieder neue Ideen, neue Herausforderungen, neue Begegnungen. Überhaupt so, wie sich die Baustelle entwickelt. Es macht sehr viel Spaß, da dabei zu sein und sozusagen auch ein kleiner Teil dieses großen Projekts Stammstrecke zu sein.
Gleich hinter dem Münchner Rathaus liegt der Eingang in die Unterwelt. Mehrmals in der Woche steigt Florian Wagner hinunter. Auf der sogenannten zweiten Stammstrecke der Münchner S-Bahn ist er zuständig für hunderte Arbeiter, die hier drei unterirdische Stationen und einen 7 Kilometer langen Tunnel bauen.
Auch ich bekomme hier die Belastungen mit. Es ist warm, es ist kalt, es ist eng, es ist feucht, es tropft, es kommen Dämpfe. Also es ist aber trotzdem immer wieder eine spannende Sache, das zu sehen, wie alles gemeinsam entsteht. Auf einmal, 3 Monate später, ist schon wieder ein Stück weitergegangen. Also es geht hier vorwärts durch ganz viele Menschen, die hier mithelfen.
Der Baustellenseelsorger ist für alle da, unabhängig von Konfession oder Glauben. Heute verteilt Wagner Brezen unter den Arbeitern, kommt so mit einigen ins Gespräch. Meistens bleibt es in diesen Situationen allerdings beim Smalltalk. Die echten Probleme erfährt der Seelsorger dann in 4-Augen-Gesprächen abseits der Baustelle.
Natürlich das Thema die Arbeit, manchmal ja auch ein bisschen die Entfernung. Die wenigsten kommen ja von hier. Wie arbeiten sie gerade? Wie ist die Schichtarbeit? Aber natürlich auch mit Fragen, wie es zu Hause geht, wenn es dabei Probleme gibt oder wie ich hier in München weiterhelfen kann.
Der Ausbau der Münchner S-Bahn ist derzeit eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands. Mike Döbel, der als Schlosser schon auf anderen Großbaustellen gearbeitet hat, weiß, wie wichtig die Besuche von Wagner sind.
Man hat einen Ansprechpartner, wenn man irgendwie Probleme hat. Wir haben ja auch viele ausländische Kollegen, die jetzt von weit weg kommen, von zu Hause, also nicht so. Und vielleicht haben die mal Probleme oder was. Wir haben dann immer irgendwo auch mal einen Ansprechpartner, der dann vielleicht irgendwas Sachen auch regeln kann für die, wo die jetzt sprachlich vielleicht ein Problem haben oder so.
Im dritten Stock steht zwischen Werkzeug und Baumaterial die heilige Barbara. Sie ist die Schutzpatronin bei Arbeiten unter der Erde. Und bislang ist es hier tatsächlich zu keinen schweren Unfällen gekommen.
Wo ein Tunnel ist, ist am Ende auch immer Licht. Und dieses Licht ist natürlich auch sozusagen sichtbar durch die Menschen, die aufeinander aufpassen. Und eben auch die heilige Barbara, die am Beginn dieses Tunnels auch steht und sozusagen auf die Kolleginnen und Kollegen dort auch aufpasst.
Bevor Florian Wagner Religionspädagogik studierte, arbeitete er als Industriekaufmann in einer Baufirma. Erfahrungen, die ihm jetzt helfen. Als Betriebsseelsorger bringt er die Kirche zu den Menschen in Zeiten, in denen immer weniger in die Kirche kommen.
Ja, ich sage immer hier, dieses meine Gemeinde, die Mitarbeiter der kompletten zweiten Stammstrecke und vielleicht dazu, sie wächst auch weiter, weil die Baustelle weiter wächst, habe ich also eine erwachsene Zahl der Mitarbeitenden. Also eine sehr bunte, vielfältige neue Gemeinde sozusagen.
Bis das Bauprojekt fertiggestellt ist, werden wohl noch mindestens 10 Jahre vergehen. Ob er dann noch hier arbeitet, weiß Florian Wagner nicht. Ein paar Jahre will er aber unbedingt noch dabei sein.
Ich habe da noch mehr. Du hast schon.
Oh, danke.
Genau, das ist Frühstück.
Tja, und ganz auf sich allein gestellt ist jetzt Carsten mit dem Wetterausblick. Carsten, wie hell oder dunkel wird denn das Wochenende?
Es wird zweigeteilt. Der morgige Samstag eher heller, sprich sonniger. Der Sonntag bringt deutlich mehr Regenschauer. Zum Glück, muss man ja auch sagen. Und auch einzelne Gewitter. Bevor wir uns das genauer anschauen, auch bei uns ein kurzer Blick in den Südwesten Frankreichs. Denn dort gab es heute Nachmittag eine nicht besonders gute Wetter, vor allem Windentwicklung. Wir sehen hier ein Satellitenbild von heute Morgen, 8.30 Uhr. Und das, was wir hier grau sehen, das sind die Rauchwolken, die von den Waldbränden in der Nähe von Bordeaux auf den Atlantik hinausgehen, weil wir Ostwind hatten. Aber heute im Verlauf des Nachmittags hat die Windrichtung gedreht. Und das kann man hier erkennen. Zum Schluss drehen diese Rauchwolken und ziehen landeinwärts. Und jetzt haben wir nämlich Südwestwind. Und deshalb wurde auch aufgrund dieser Rauchwolken, weil sie jetzt auch Richtung Bordeaux vorankommen, wurde jetzt auch vor einer Stunde der Flughafen zumindest vorübergehend gesperrt. Ursache des Ganzen sind diese Wolken, Gewitterwolken, ein kleines Gewittertief, das nach Frankreich zieht. Und weshalb in der Nacht der Wind dort sogar noch zunehmen wird, keine besonders rosigen Aussichten. Schauen wir auf unsere Wetterentwicklung. Wie gesagt, der morgige Samstag eher ziemlich sonnig. In der Nacht zum Sonntag kommen die ersten Regenschauer bei uns im Norden an. Und dann am Sonntag selbst gibt es weitere Schauer, auch einzelne Gewitter. Am Montag zieht das Ganze weiter. Und mit Blick auf die nächste Woche schauen wir vor allem auf die Temperaturentwicklung, denn es deutet sich wirklich eine neue Hitzewelle für Deutschland an. Hier die Temperaturkurve für Nürnberg. Ab Dienstag, Mittwoch geht's los mit Tagestemperaturen, Höchsttemperaturen von mehr als 30 Grad. Und es könnte lange dauern, wie heiß die höchsten Spitzenwerte werden. Das ist aus jetziger Sicht noch nicht klar zu sagen. Wir schauen auf die Nacht, da ist es meistens leicht bewölkt oder sternklar. Im Norden ziehen ein paar lockere Wolkenfelder entlang. Tagsüber dann morgen viel Sonnenschein, lange auch bei einem blauen, wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag können sich zum einen am Alpenrand einzelne Gewitter oder Regenschauer bilden. Und in der Nacht dann zum Sonntag kommen in Schleswig-Holstein erste Regenschauer heran. Die Temperaturen heute Nacht meistens 8 bis 17 Grad, tagsüber im Norden 23 bis 28, im Südwesten bis 33 Grad. Die weiteren Aussichten: Schauer und Gewitter am Sonntag, vor allem in der Nordhälfte und im Süden. Am Montag abziehende Schauer, dahinter wieder Sonnenschein und langsam ansteigende Temperaturen.
Dankeschön, Carsten, auch schon mal für die hellen und schattigen Aussichten fürs Wochenende.
Gerne.
Das war's für heute von uns. Und hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Film Kleine schmutzige Briefe.
Und jenseits des Fernsehprogramms sind Sie rund um die Uhr auf tagesschau.de gut informiert.
Tja, und wir sind dann morgen wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen.
Tschüss.
Tschüss und schönen Abend.